Liebe Elfriede, liebe Isabel, Dorothea, Maximilian und David, euer Tag heute, eure Taufe, ein ganz besonderer Tag. Zumal auch sogar Andreas auch noch mit in die Gemeinde aufgenommen wird. Ja, es ist ein großes Geschehen, Andreas, da sitzt du. Klar, an solchem Tag, da geht's, wenn ich versuche, Gottes Wort auszulegen, dann geht es um das, was wir heute hier auch erleben werden, die Taufe. Darum soll es gehen. Aber um das, was heute Morgen dann geschieht, hier einordnen zu können, möchte ich mal an einer anderen Stelle anfangen. Ich beginne mit einer Aussage von einem Mann, einem Jesuit und Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus, Alfred Delp. Der formuliert es einmal: Die Freiheit ist der Atem des Lebens. Kriegen wir das? Da ist er. Ach, okay. Freiheit. Manche verstehen ja drunter was anderes. Ne? Das zum Beispiel. Die Befreiung der Arbeit, das 7-Tage-Wochenende. Ja? Kann ja sein, wenn jemand das liest, da kommen auch Sehnsüchte auf. Okay? Aber Freiheit hat was mit Sehnsucht zu tun. Da steigen wir sofort ein. Sehnsüchte, Erwartungen werden geweckt. Es gibt aber noch ernsthaftere Sehnsüchte als dieses, Befreiung von der Arbeit. Vielleicht das nächste Bild bitte. Etwas, was ganz tief im Herzen sitzt. Ich habe vor einigen Jahren mit einigen Kollegen andere Gemeinden in den USA besucht. Und dort wurden wir dann gemeinsam eingeladen zu einer Filmpremiere. Und zwar ging dieser Film, beschäftigt sich mit der Abschaffung der Sklaverei. Und dann saß ich in der Reihe mit Leuten, die erzählen konnten, wie ihre Vorfahren, ihre Großeltern, Urgroßeltern oder was auch immer, sagen, das ist meine Geschichte. Da komme ich her. Und ich merkte, als ich da so saß, mit ihnen saß, das macht was mit mir. Das bringt mich nochmal in eine ganz andere Verbindung. Das aktualisiert das nochmal, das schafft das nochmal, lässt das nochmal präsent werden. Freiheit und Befreiung, das hat was mit Ursehnsüchten der Menschen zu tun. Sehnsüchte, die irgendwie ganz tief in uns Menschen drin liegen. Ja, und irgendwann hat es in dieser Geschichte der Menschheit hat es einen Bruch gegeben. In der Bibel wird das als Sündenfall bezeichnet. Und etwas Gutes wurde ungut. Gott trennte sich von der Begegnung mit dem Menschen und überließ dem Menschen, man könnte fast sagen, sich selbst. Wir erleben die Auswüchse. Krieg, Hass, Terror, Egoismus, Verletzung, fehlende Selbstachtung, Minderwertigkeitskomplexe und, was auch immer. Vieles bahnte sich an daran und vollzog sich. Das tief im Leben des Menschen verankerte oder die verankerte Sehnsucht nach Freiheit, die möchte gerne wieder vor diesen Bruch zurück. Helmut Thielicke, ein bekannter Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der formulierte es einmal so, hat es auf den Punkt gebracht, dachte ich, Freiheit haben wir nur, wenn wir im Einklang mit unserem Ursprung leben, wenn wir also im Frieden mit Gott leben. Einklang mit unserem Ursprung, im Frieden mit Gott sind. Wisst ihr, und darum geht es beim Evangelium. Die gute Nachricht Gottes ist, dass wir wieder im Frieden mit Gott leben können. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hat es einmal so formuliert, als er von sich selbst sprach. Und er sagte, so euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. So euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Johannesevangelium Kapitel 8. Also wenn wir es zulassen, dann führt er, dieser Jesus Christus, unser Leben wieder an den Platz, an dem Gott, der Schöpfer, es eigentlich haben will. Leben in der Verbindung mit ihm. Das Geschehen hat eine Dimension, da kann kein Mensch von sich aus das bewältigen. Wir haben uns irgendwie da in eine Ecke hinein manövriert, aus der wir allein nicht mehr rauskommen. Das ist so. Ich glaube, wir kennen gelegentlich alle so Situationen, in denen wir uns in diese Ecke, so Ecken manövriert haben. Da brauchen wir irgendjemanden, der uns wieder da rausholt. So eine Brücke baut. Jemanden, der sie uns zur Seite springt, sagt. Ja, diese Möglichkeit, uns zur Seite zu springen, eine Brücke zu bauen, diese hat Jesus Christus geschaffen. In jeder christlichen Kirche ist also das hier, man findet so ein Kreuz. Irgendwo bestimmt. Ein Kreuz, die Erinnerung an ein historisches Geschehen, dass Jesus Christus, dieser Mensch gewordene Sohn Gottes, mit seinem Leben diesen Preis bezahlte, dass er uns zur Seite springen konnte. Ist für uns so etwas wie eine Brücke geworden, durch die Gott wieder zu uns einziehen will oder wir bei ihm einziehen können. Zu Gott selbst, wo Leben wieder eine Bedeutung hat, die auch einen tiefen inneren Frieden ausmacht über die Zeit, die des Atmens hinausgeht. Und ihr, die ihr heute hier seid, ihr könntet davon berichten. Ihr habt erzählt. Sie sind jetzt so aufgeregt. Wir haben gesprochen, wie ist das denn nachher? Sollen wir das machen? Wie ist das? Müssen wir das machen? Hier gucken uns so viele Leute an. Wir haben uns jetzt darauf verständigt. Nein, sie wollen es heute Morgen jetzt hier nicht machen. Aber ihr könnt sie nachher mal fragen. Sie kennen solche Situationen, diese Umbruchsituationen in ihrem Leben, in dem das genau geschehen ist. Dass eben dieser Jesus Christus diese Brücke für sie geworden ist. Und weil das so geworden ist, darum sitzen sie heute Morgen hier und möchten sich taufen lassen. Sie haben also diesen Jesus Christus persönlich erlebt. Er hat euch angesprochen. Ich weiß, das waren ganz unterschiedliche Situationen. Manches ist sehr interessant davon. Auch die Entwicklungen sind ja ganz unterschiedlich. Aber irgendwie habt ihr es dann selbst auch in euch so erfahren und wahrgenommen. Ja, dieser Jesus Christus steht zu mir. Er steht für mich ein. Ja, dieser Jesus Christus hat mir Schuld in meinem Leben vergeben. Ich darf befreit leben. Er hat euch Wertschätzung zugesprochen. Er hat euch seine Liebe erfahren lassen. Und dann hat sich auch euer Leben verändert. Davon habt ihr berichtet. Man könnte dies alles so zusammenfassen, was ich bisher gesagt habe. Durch Jesus Christus frei geworden. Durch Jesus Christus frei geworden. Okay. Jetzt aber, heute Morgen wollen wir hier Taufe feiern. Die Frage also, wenn das geschehen ist im Leben, warum denn dann noch die Taufe? Was soll das? Der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Warum noch die Taufe? Ich glaube, die Antwort ist am besten, wenn man die aus der Bibel herauslesen wird. Und so lese ich mal einen Bibelabschnitt, den haben wir auch besprochen in Vorbereitung der Taufe, da haben wir natürlich drüber miteinander auch einiges besprochen. Ich lese aus der Apostelgeschichte 2. Dort hält Petrus, einer der Apostel, eine größere Predigt und dann fühlen sich Menschen, die das hören, fühlen sich angesprochen. Es bewegt etwas in ihrem Herzen, steht dort. Ihnen ging es durchs Herz. Und dann fragen sie denn, ja sagt mal, Petrus, was sollen wir denn jetzt tun? Wie sollen wir darauf reagieren? Das ist das, was du uns sagst. Und dann steht das in der Bibel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und dann geht es so ein bisschen weiter und dann ab Vers 41 nochmal. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Für etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag hinzugefügt. Für diese 3000 Menschen, wenn wir erinnern nochmal an den ersten Teil, den ich sagte, für diese 3000 Menschen hat an diesem Tag das neue Leben mit Jesus Christus begonnen. Und dann heißt es, im Geschehen dieses Tages haben sie sich taufen lassen. Ich habe das mal so formuliert. Die Taufe gehört zu diesem befreiten Leben mit Jesus. Ja, sie gehört sogar, dichter gesagt, zur Befreiung. Christ werden und sich taufen lassen, das wird im Neuen Testament als zusammengehörend angesehen. Das lässt sich nicht trennen. Ich will es nochmal provokativer sagen. Die Taufe schließt das Christwerden erst ab. Sie ist ein Akt des zum Leben kommens. Die Taufe ist ein Akt des zum Leben kommens. Ich weiß nicht, ob man das so in freien evangelischen Gemeinden sagen kann. Weil ich in meiner Biografie und alle, wie ihr hier sitzt, die Taufe ja einige Zeit, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, erst erfahren. War bei mir auch so. Ist irgendwie anders. Ja, aber manchmal fordert uns das Wort Gottes heraus, ist sogar provokant uns selbst gegenüber. Man sagt, na, gibt es da nicht noch was zum Nachdenken, nochmal neu bewusst werden? Gott erlaubt sich manchmal sogar, unsere eigene Tradition zu hinterfragen, nicht nur die der anderen. Ich weiß, mir hat das innerlich mal sehr wehgetan, als ich während meiner Studienzeit brachte es so mit sich, dass ich viel über Geschichte anderer Gemeinden gelesen habe. Dann habe ich auch Jahresberichte und Protokolle aus anderen Gemeinden gelesen. Und da konnte ich immer wieder lesen, da haben sich gefreut, dass Menschen zum Glauben gekommen waren. Meistens war es eine Evangelisationswoche oder was auch immer. Und ja, so viele Menschen zum Glauben gekommen. Und dann stellt sich die Frage der Taufe. Nee, da warten wir nochmal. Die Leute müssen sich doch erstmal bewähren, hieß es dann im Glauben. Die sollten doch erstmal zeigen, dass sie wirklich denn auch als Christen leben. Manchmal sogar gab es so Zeitspannen von, was die Gemeindeleitung sagt, so ein halbes Jahr wollen wir erstmal sie genau beobachten. Wo findet sich sowas in der Bibel? Ganz anders war die Geschichte. Ja, manchmal erlaubt sich Gottes Wort, unsere eigene Tradition zu hinterfragen und zu sagen, was ist das bitte? Wie anders wird es doch in der Bibel dargestellt. Selbst für diejenigen, die größte Christenverfolger waren, wie der Saulus, der dann zum Paulus wurde, der hat sich von Hananias taufen lassen, nachdem er zum Glauben gekommen war, dem Christus erschienen war, ja, aber noch bevor er etwas gegessen hatte. Da wäre meine Zeitspanne ein bisschen lang gewesen dazwischen. Der äthiopische Finanzbeamte, Apostelgeschichte, Bibelkenner wissen darum. Gerade hat ihm Philippus das Evangelium erzählt, ihn bewegt es zutiefst im Herzen. Der einzige Satz, den wir von ihm dann noch hören, ist, siehe, da ist Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse. 2 Kapitel weiter, Apostelgeschichte 10. Da kommt der römische Hauptmann Cornelius zum Glauben. Das heißt, Petrus hat ihm erzählt von diesem Evangelium. Und was macht er? Petrus befiehlt, so heißt es im Bibeltext, ihn taufen zu lassen. Und danach denken sie, bitten sie Petrus, du bleib doch noch ein paar Tage bei uns, damit wir vom Evangelium noch ein bisschen mehr erfahren. Jeder, der die Taufe damals aus dem Geschehen des Christseins, des Christwerdens herausziehen wollte, der hätte großes Kopfschütteln bei den Aposteln geerntet. Nein, es hat seinen Platz darin. Es hat seinen Platz, wenn ein Mensch Christ wird. Ja, also, provokant gesagt, seid ihr also noch dabei, Christ zu werden. Obwohl Jesus Christus ja schon länger auch zum Teil in eurem Leben Raum gefunden hat. Aber da fehlt noch was. Es kommt mich zum dritten Punkt. Was geschieht denn in der Taufe? Was geschieht denn in der Taufe? Da haben wir auch Bibeltexte gelesen, so einen ganz klassischen, den wir gelesen haben. Ich will ihn heute auch nochmal zitieren, aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Ich lese mal einige Verse daraus. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Aha, er erinnert sie also nochmal dran, der Paulus, an diejenigen, die Christen geworden sind und in Rom leben. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Ihr wisst, ich habe mich an den Bibeltext, hier ihr fünf, ne? Ihr wisst, ich habe mich an den Bibeltext lange schwer getan. Das ist so komisch formuliert da, schwierig. Stück für Stück lässt sich es vielleicht gut verstehen. Paulus schreibt an Menschen, die Christen geworden sind. Er erinnert sie noch einmal an dieses Geschehen. Also vielleicht gibt es Parallele jetzt zu deinem Leben, der du Christ geworden bist. Wenn du Christ geworden bist, dann hast du das erlebt und schaust darauf zurück. Und Paulus benutzt jetzt hier in dem Römerbrief Kapitel 6 ganz bewusst Bilder. Denn manchmal sagen Bilder mehr als einzelne Worte. Und da heißt es dann, ihr wisst doch, was mit euch geschehen ist. Ihr seid in Jesus Christus hineingetauft. In ihn hineingetauft. Also nicht nur mit Abstand, ihr seid nah an ihn herangetreten, sondern in ihn hinein. Das heißt doch ganz umschlossen, ganz dazugehören, zu einer Einheit geworden. In ihn hinein. Das heißt, mit der Taufe geschieht so etwas wie eine Art Verschmelzung. Kein theoretisches darüber nachdenken, sondern ein ganz in ihn hineinkommen, in Jesus Christus hineinkommen. Es geht noch ein bisschen weiter. Wie denn in ihn hineinkommen? Ja, es ist dann weiter, ihr seid in seinen Tod hineingetauft. Und legt da noch eins zu, ja, hineingetaucht worden. Ja, wie denn das? Das geht ja wohl nicht, ne, oder? Also ich lebe ja noch. Wie kann ich denn in jemanden, mit jemanden hineinkommen, der gestorben ist? Ja? Paulus meint damit, die Taufe, die schafft so etwas wie eine Verbindung zu dem, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, gestorben ist für uns. Schafft eine Verbindung, hineingetaucht in ihn, nie wieder nicht mit Abstand, sondern es gehört dazu, es verschmilzt zu einer Einheit. Und er legt noch eins drauf, er heißt hineingetaucht, ja hineingedunkt worden. Nochmal so kräftig runter, das steht dort. Ja? Damit ihr wirklich dazugehört. Hineingetunkt worden. Dabei steht Wasser, das ist die Verbindung zu diesem Tod. Dabei steht Wasser für ein Element, in dem der Mensch normalerweise nicht leben kann. Die hatten damals keine Sauerstoffflaschen wie die Taucher, sondern Wasser war der Ort, wo der Mensch nicht lebte, sondern wo die Fische lebten. Das war einleuchtend, das war klar. Also ihr seid in einen Lebensraum hinein, deswegen bei der Taufe auch, wir haben hier eine Ganztaufe, ihr werdet untergetaucht. Dort unten könnt ihr nicht leben. Ihr seid hinein verbunden mit diesem Tod Jesu Christus. Durch diese Taufe, heißt es dann, wurdet ihr auch mit ihm zusammen begraben. Begraben. Also gestorben und begraben. Begraben ist so der nächste Schritt, nachdem jemand gestorben ist. Warum seid ihr damit begraben worden? Was meinst du damit, Paulus? Das Begrabenwerden steht dafür, wenn jemand begraben ist, dann ist ein Kapitel abgeschlossen. Dann kommt man auch nicht mehr dran. Jemand hat vielleicht schon mal einen Toten noch mal berührt, vielleicht einen lieben Toten auch noch mal in den Arm genommen. Wenn er begraben ist, geht das nicht mehr. Ja. An jemanden Begrabenen kommt man nicht mehr ran. Ihr seid mit Jesus Christus begraben worden, heißt es doch. Ja, wer soll denn da nicht mehr rankommen? Eigentlich ist damit gemeint, der euer altes Leben beherrscht hat, der Widersacher Gottes, der Satan, der soll nicht mehr an euch als Person, an euer Leben herankommen können. Ihr seid begraben worden. Ruhe. Der Zugang für ihn ist gesperrt. Ihr seid begraben worden. Zusammen mit Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, wie Christus vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden. Ihr bleibt also, jetzt ist ja dieses große Wunder der Auferstehung Jesu Christi, dass er nicht mehr im Tod geblieben ist, sondern wieder lebendig geworden ist, weil der Tod keine Macht über ihn hatte. Ja? Und genau das geschieht mit der Taufe auch. Ihr werdet runtergetunkt, machen wir gleich. Und ich werde euch wieder raufholen. Versprochen. Ich hole euch wieder rauf. Ja? Und dieses wieder raufholen, das ist der Ort, da könnt ihr wieder atmen. Das ist der Raum zum Leben. Ja, Gott schenkt euch einen neuen Raum zum Leben, in dem ihr jetzt auch leben könnt, als von ihm erneuerte Menschen. Ist neues Leben geschenkt worden, so schreibt Paulus hier. Also was geschieht in der Taufe? Ich will es nochmal mit anderen Worten versuchen zusammenzufassen. Wenn ihr euch nochmal vorstellt, bei dem ganzen Geschehen, was wir in Römer 6 da beschrieben wird, hinein, also gestorben, mit ihm begraben, mit dem Auferstehen, dann sind da alles so Dinge, bei denen der Mensch nicht aktiv ist, sondern der Mensch passiv ist und andere an ihm handeln. Karl Barth sagte mal, keiner begräbt sich selbst, er wird begraben. Keiner tauft sich auch selbst, er wird getauft. Eine Handlung, die an ihm geschieht. Eine Handlung, ja was denn geschieht daran? Es ist eine Handlung, die Gott exemplarisch durch irgendwelche Menschen an euch vollzieht. Es ist Gottes Handeln. Taufen hier, in der Taufe, was passiert dort in der Taufe? In der Taufe bekennt sich Jesus Christus zu dir. Und er sagt, du gehörst zu mir. In der Taufe bekennt sich Jesus Christus zu dir, Max. Und er sagt, du gehörst zu mir. Und da merken wir schon, als spätestens da, Paulus redet ja zu den Leuten, hat er ja angefangen, wisst ihr noch, was mit euch geschehen ist? Der redet sie an als die Christen. Also kein Automatismus, Massentaufe und gibt nichts anderes daran und dann vollzieht sich wie eine wundersame Handlung. Nein, sondern er redet die an, die den Glauben gewonnen haben und sagt zu ihnen, in der Taufe spricht Gott zu dir. Du gehörst zu mir. Ich habe dich verbunden mit dem Begrabenwerden und mit dem Auferstehen. Ich habe dich verbunden mit dem, deine Schuld ist vergeben. Ich habe dich verbunden mit dem, dass neues Leben entstehen darf. Ich habe dich verbunden damit, dass du jetzt als befreiter Mensch leben darfst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im ganzen Taufgeschehen, dass sich Gott zu dem Täufling bekennt. auch wenn hier 250 Leute sitzen oder 200 hier sitzen, wichtig ist, dass Gott sich zu dir bekennt. Das ist für Zeit und Ewigkeit wichtig. Das ist wichtig, wenn du in deinem Leben in schwierigen Positionen kommst, Entwicklung kommst, wo du nicht weißt, da wie es weitergeht. Eins hast du Verlass drauf, dass Gott gesagt hast, du gehörst zu mir. Darauf kannst du dein Leben bauen. Und das wünsche ich dir. Und natürlich ist in dem Taufe dann auch noch dieses andere, was wir zu leicht nach vorne stellen. Ich bekenne doch, dass ich zu Jesus Christus gehören möchte. Super, ja, und wir werden auch klatschen dafür. Klasse. Prima ist das. Auch das gehört dazu, weil Gott niemanden diesen Glauben aufzwingt. Es sind nur Freiwillige da, die sich zur Taufe melden. Ja, weil sie damit etwas zum Ausdruck bringen. Ja, das ist Bekenntnis zu Jesus Christus, gehört genauso dazu, lässt sich nicht trennen davon. Nur, dein Bekenntnis könnte morgen in Schwierigkeiten kommen und du fragst, ob es echt ist. Und wenn es dann nur dein Bekenntnis war und für den, der meint, es wäre nur sein Bekenntnis gewesen, sage ich, tut mir leid, dann bist du arm dran. Dann bist du echt arm dran. Wenn du dann nicht die Gewissheit hast, dass sich Jesus Christus zu dir bekennt und dich durchzieht. Aber eben mit dieser Gewissheit darfst du leben. Und das ist gut. Und das ist der letzte. Der Glauben, da habe ich auch dann das zweite auch. Der glaubende Mensch bekennt sich zu Gottes Handeln an ihm. Abschließend will ich aber auch noch sagen, ja, wenn das so zum Christsein gehört, wie so ein Kuchen, bei dem man nicht einzelne Teile herausschneiden kann, und dieser Kuchen jetzt ganz wird, dann darfst du auch ganz mit Jesus Christus leben. Und das ist die Einladung. Tu das auch. Lebe auch mit ihm ganz. Wenn ihr in das Taufbecken steigt, dann stelle ich euch ja auch Tauffragen. Und der Frage wird dann sein, in dieser Frage so ein Part, möchtest du, dass Jesus Christus Herr in deinem Leben ist? Da meint damit, dass Jesus Christus auch das Sagen hat in deinem Leben, dass er das Recht hat, hineinzusprechen. Ja, willst du sogar von ihm erbitten, dass er in dein Leben hineinspricht? Willst du erfragen, Jesus, was ist denn gut für mein Leben? Wie soll sich das gestalten? Willst du von ihm Antwort erwarten? Jesus Christus Herr in deinem Leben ist. Ich hoffe, ihr antwortet mit Ja. Aber nicht nur bei mir, sondern dass ihr ihm gegenüber das auch ein wirkliches, ehrliches Ja meint und dass das eine Bereicherung für euer Leben wird. Ein größeres Öffnen, dass er sagt, ja, Jesus Christus, nun sei auch wirklich der Herr in meinem Leben. Nun lass mich das auch wahrnehmen, dass du in mein Leben hineinsprichst und ordnend und regulierend und ausrichtend und öffnend hineingreifst in mein Leben. Nun leb auch mit ihm. Das wünsche ich euch. Und so wünsche ich euch, dass diese Taufe heute Morgen für euch so ein ganz besonderer Punkt ist in eurem Leben, an dem ihr selbst Gottes Handeln erfragt und erfahrt und dann als diejenigen weitergeht, an denen und mit denen Gott gehandelt hat und auch zugesagt hat, dass er weiter an euch und mit euch handeln möchte. Und da freue ich mich drauf, das erleben zu können. Dazu segne uns gemeinsam der lebendige Gott. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich will dir ganz herzlich danken, dass du deine Zusage wahr machst. Denn du hast eingeladen zur Taufe. Du willst selbst in die Verbindung mit dir etwas hineinbringen, und zwar Menschen hineinbringen. Und sie sollen es erfahren dürfen. Und sie sollen es gewiss sein, dass es so ist, dass du die Veränderung in ihrem Leben bewirkt hast und dass sie als erneuerte Menschen durch das Leben schreiten dürfen. Und so bitte ich dich heute Morgen um dein großes Handeln, bei dem wir, auch die Täuflinge, ihr Bekenntnis zu dir hinzutragen dürfen. So segne uns diese jetzt kommende Zeit. Amen.